Aus Anlass der 16. Buch Wien 2024, in der das Motto Wissenschaftsbuch im Zentrum stand, führe ich ein Interview mit Dr. Herbert Gassner, einem regelmäßigen Benutzer unserer Bibliothek der Hochschule Burgenland in Eisenstadt. Was sind die aktuellen Tendenzen rund um das Wissenschaftsbuch?
Ja, die Bedeutung des Wissenschaftsbuches steigt und steigt international. Das kann man an vielen Fakten ablesen. Zum Beispiel vor einigen Tagen, also vom 20. bis 24. November 2024, hat sich in Wien wieder alles um das Buch gedreht. Es hat die 16. Buch Wien stattgefunden. Und da war das Motto Sturm und Wissensdrang. Also es ist das Wissenschaftsbuch im Vordergrund gestanden. Es hat eine neue Science Lounge gegeben, kuratiert von einem Team von Expertinnen und Experten. Da konnte man in aktuellen Sachbüchern schmökern. Man konnte über Bildschirme, Hörstationen, Online-Plattformen selbst zu Themen aus Klimaforschung, Biologie, Physik, Medizin und Sprachwissenschaften aktiv werden. Man konnte auch in kostenfreien Workshops eigene Forschungsvorschläge einbringen. Es geht darum, gemeinsam etwas gegen die grassierende Wissenschaftsskepsis zu unternehmen. Also aus dem Faktum, dass es hier eine neue Science Lounge gegeben hat bei der 16. Buch Wien, sieht man, dass die Bedeutung des Wissenschaftsbuches im Steigen begriffen ist. Eine Tendenz, weil Sie mich gefragt haben, was die aktuellen Tendenzen rund um das Wissenschaftsbuch sind. Das Wissenschaftsbuch verschmilzt derzeit immer mehr mit innovativen Digitalfunktionen. Als Beispiel möchte ich hier FlexLex nennen, eine interaktive Gesetzessammlung. Die Vorteile sind, dass die erworbene Printversion, die gibt es auch noch, auf allen mobilen Endgeräten nutzbar ist. Man kann also mit FlexLex jederzeit einen stichtagsbezogenen Fassungsvergleich von Gesetzestexten generieren, wie es so schön im Neudeutsch heißt. Es lassen sich Stichtagsabfragen mit jedem beliebigen Datum erstellen. Rechtswissen für Startups und KMUs wird international oft nur mehr in digitalen Bibliotheken vermittelt. Und FlexLex ist die bisher einzige Gesetzessammlung, die Käuferinnen und Käufer auch über jede Gesetzesänderung der Printausgabe mit einer E-Mail-Benachrichtigung an die hinterlegte E-Mail-Adresse sofort informiert. Also eine Tendenz ist es, dass ohne digitale Zusatzfeatures Wissenschaftsbücher es heute schon schwer haben, sich auf dem Markt durchzusetzen.
Wie sieht effiziente Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten aus?
Ja, es werden laufend von vielen verschiedenen Stellen Studien, Analysen und Monitorings veröffentlicht. Es ist nicht nur wichtig, Daten fundiert zu erheben, sondern diese auch verständlich für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Ich möchte ein signifikantes Beispiel hier anführen. Die österreichische Hagelversicherung etwa verwendet seit 8 Jahren Satellitendaten der European Space Agency für die Schadenserhebung und bereitet diese Daten aus dem Weltall dann für die versicherten Landwirtschaftsbetriebe auf, zur Vegetationsüberwachung der Pflanzen zum Beispiel. Dadurch kann der Einsatz von Betriebsmitteln optimiert werden, was auch zu einem besseren Schutz der Umwelt führt. Das ESA-Hauptquartier befindet sich in Paris. ESA-Generaldirektor ist Josef Aschbacher, übrigens ein Österreicher, ein Tiroler. Und an diesem Beispiel sieht man wohl am besten auch zugleich den Nutzen der europäischen Integration, ohne die heute nichts mehr ginge, vor allem nicht im hochgradig internationalisierten und globalisierten Wissenschaftsbereich. Dann ein weiteres Beispiel, FACT, ist ein modernes Wissenschaftsvermittlungsprojekt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Internet mit Kurzvideos, also etwas für die TikTok-Generation heutzutage. Dann gibt es einen Science-Quiz, What's a Bug, den ich hier als Beispiel anführen möchte, vom Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Natur, Gefahren und Landwirtschaft in Wien. Die haben also dieses Science Quiz Whatzebug entwickelt. Es gibt eine Augmented Reality App, Öswald App in den Wald heißt das. Also es sind zwei interaktive Tools, die zusammenwirken, um vor allem Jugendlichen die Themen Biodiversität, Umweltschutz, Artenvielfalt und Klimawandel spielerisch näher zu bringen. Dann auch traditionelle Medien spielen hier eine wichtige Rolle. Etwa die im Jahr 1780 gegründete Neue Zürcher Zeitung. Die haben hochwertige und aktuelle Vermittlungsangebote zum Thema Wissenschaft. Dort kann man etwa nachlesen, dass gemäß einer neuen Studie KI-Tools wie GPT-4 bereits Ironie, falsche Überzeugungen und bloß angedeutete Dinge verlässlicher als menschliche Probanden erkennen können. Wer hätte sich das vor einigen Jahren noch gedacht, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Absichten, vor allem deren Absichten zu verstehen? Das galt bisher als etwas zutiefst Menschliches. Hier wird man umlernen müssen, und zwar möglichst rasch. Das kann eine künstliche Intelligenz auch schon.
Wie kann man den individuellen Nutzen von Wissenschaft feststellen?
Satellitenbilder etwa zeigen heute alles, was auf der Erde vor sich geht. Mit Copernicus betreibt die EU eines der umfangreichsten Erdbeobachtungsprogramme der Welt. 2014 startete alles mit dem Radarsatelliten Sentinel-1A und täglich liefern heute alle Sentinel-Satelliten der EU zusammen etwa 25 Terabyte an Daten. Und über eine Plattform der European Space Agency lässt sich sogar schon das Photovoltaikpotenzial für das eigene Haus ermitteln, wenn man sich dafür auf einer Plattform kostenlos registriert. Also was gibt es für ein besseres Beispiel? Die EU betreibt einen europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana und die kleine europäische Trägerrakete Vega brachte die Sentinel-Satelliten ins Weltall. Und mit der neuen Ariane 6 hat die EU jetzt auch eine eigene Schwerlastrakete in ihrer Souveränität. Überschwemmungen, Waldbrände, Gletscherschmelzen, Ölteppiche auf den Weltmeeren. Satelliten haben als sogenannte Wächter im All fast alle schon im Blick. Sie sind unentbehrlich für den weltweiten Katastrophenschutz.
Kann man den Wert von Wissenschaftsbüchern in Ziffern fassen?
Ja, kann man. Natürlich kann man das. Ein Beispiel: der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat etwa in diesem Jahr den Sprung an die Börse geschafft. Er notierte erstmals am 4. Oktober dieses Jahres an der Frankfurter Börse. Und Springer Nature kommt zum Ausgabepreis auf einen Börsewert von 4,5 Milliarden Euro. In Wissenschaftsbüchern geht es um Wissenschaft, die sich natürlich in vielfältiger Weise auch in Ziffern fassen lässt. Der höchst dotierte Wissenschaftspreis der Republik Österreich ist der im Jahr 1996 ins Leben gerufene Wittgenstein-Preis mit einem beachtlichen Preisgeld von bis zu 1,7 Millionen Euro. Also man sieht daraus, dass man sehr wohl den Wert von Wissenschaft in Ziffern fassen kann, sei es über Wissenschaftspreise, sei es über den Wert von wissenschaftlichen Fachverlagen, die an die Börse gegangen sind. Und das ist im Steigen begriffen. Nur ein abschließendes Beispiel vielleicht: der Neptun-Staatspreis für Wasser, das ist der österreichische Umwelt- und Innovationspreis für nachhaltige Wasserprojekte. Den gibt es schon seit 1999 und man sieht daraus, dass Umweltwissenschaft, Klimaforschung, das hängt alles zusammen und man kann das ja wohl in Zahlen bzw. Ziffern fassen.
Wie sieht es mit Citizen Science aus?
Ja, was ist Citizen Science? Citizen Science ist eine Methode der wissenschaftlichen Forschung. Diese Methode erfreut sich zunehmender Beliebtheit, was viele nicht wissen. Wir haben seit 2017 schon das Citizen Science Network Austria. Und um ein ganz wichtiges Beispiel zu nennen, 2023 erschien der österreichische Brutvogelatlas. erstellt von BirdLife Österreich. Es haben da 2300 Citizen Scientists aus ganz Österreich rund 2,1 Millionen Datensätze gesammelt. Ohne Citizen Science hätten wir diesen wertvollen Atlas in Österreich gar nicht.
Welche Rolle spielt KI in wissenschaftlichen Publikationen?
Ja, heute benutzen rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt den flinken Assistenten ChatGPT. Die Richtlinien von großen Verlagsgruppen wie Springer Nature, das habe ich schon erwähnt, verbieten es, ChatGPT als Co-Autor anzuführen. Es wird auf jeden Fall verlangt, dass Autorinnen und Autoren den Einsatz aller KI-Tools von sich aus offenlegen. Sonst zieht das Konsequenzen nach sich, wie zum Beispiel ein Publikationsverbot.
Wie ging die Entwicklung des Wissenschaftsbuches historisch betrachtet vor sich?
Ja, das wird viele überraschen. Die erstmals 1544 in Basel gedruckte Kosmographia von Sebastian Münster, das war einst neben der Bibel das meistgelesene Buch in Deutschland. Also schon im 16. Jahrhundert gab es Wissenschaftsbücher, die gleich hinter der Bibel an Beliebtheit rangierten. Das war das Wissenschaftsbuch der damaligen Zeit schlechthin. Dieses Buch von Sebastian Münster, er lebte von 1488 bis 1552, also er ist in Basel gestorben, das war der erstmalige Versuch einer illustrierten Beschreibung der ganzen Welt. Dieser Sebastian Münster, der an der Universität Basel gelehrt hat, gilt als Universalgelehrter schlechthin. Er war als Philologe tätig, als Geograf, als Theologe, als Historiker, Mathematiker. Er hat Kalender verfasst, er war Konstrukteur von Sonnenuhren und seine Kosmographia, also das erste bedeutende Wissenschaftsbuch der Neuzeit, würde ich sagen, war ein kolossales Unterfangen, an dem er über 20 Jahre intensiv gearbeitet hat. Das Buch wurde ein Bestseller der damaligen Zeit. Es ist ein Juwel der Buchgeschichte. Die Erstausgabe von 1544 war 660 Seiten stark, hatte einen lateinischen Titel, wurde aber in deutscher Sprache gedruckt. Und ja, der nächste große Meilenstein, und damit möchte ich diese Frage beenden, also der nächste große Meilenstein in der Entwicklung des Wissenschaftsbuches war die legendäre Enzyklopädie von Denis Diderot und Jean-Léon d'Alembert, das Wissenskompendium des 18. Jahrhundertes schlechthin. Und ja, das waren 17 Textbände mit rund 15.000 Seiten, 4 Tafelbände mit 2.800 Abbildungen. Also vergleicht man diese beeindruckenden Zahlen mit der nur unter Anführungszeichen 660 Seiten starken Kosmographie, sieht man, wie das Wissen über die Jahrhunderte hinweg förmlich explodiert ist und wie das Wissenschaftsbuch immer bedeutender geworden ist.
Was sind Wissenschaftsbotschafterinnen?
Ja, Wissenschaftsbotschafter und Wissenschaftsbotschafterinnen vermitteln heute in Österreich ehrenamtlich Wissenschaft an Schulen und bieten damit eine wunderbare Ergänzung im traditionellen Unterricht. Es gibt derzeit rund 460 Forschende, die ehrenamtlich in Schulen gehen und von Architektur bis Zoologie als Expertinnen und Experten ihr Wissen ehrenamtlich in die Klassen bringen.
Österreich im Bildungsbereich, Vorreiter oder Nachzügler?
Ja, historisch betrachtet eindeutig Nachzügler. Ein Adeliger mit dem lustigen Titel oder Namen Johann der Hinkende hat im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken die weltweit erste Schulpflicht eingeführt. Das war schon im Jahr 1592. Und zwar nicht nur für Buben, sondern auch für Mädchen galt diese erste Schulpflicht. Die Habsburger unter Maria Theresia folgten erst mit geradezu extremer Verspätung, kann man sagen, am 6. Dezember 1774, diesem herausragenden Beispiel. Das Unterrichten an sich, also die Pädagogik, wurde 1779 ein Universitätsfach. Die Martin-Luther-Universität in Halle lehrte als erste das Fach Pädagogik. und Fernunterricht. Ja, da bedarf es materieller Voraussetzungen. Die Erfindung der Briefmarke, das war in England 1840, ermöglichte erstmals den Fernunterricht, der damals höchst innovativ war. Sir Isaac Pitman, Lehrer für Englisch und Kurzschrift, verschickte als erste Person weltweit seine Übungen und Aufgaben per Post. Dann die Klosterschulen, also die Schulen haben in den Klöstern begonnen. Der Bischof von Canterbury gründete 597 nach Christus Europas erste Klosterschule. Dann 724 folgte auf der Bodenseeinsel Reichenau die erste Klosterschule im deutschsprachigen Raum. 777 im Stift Krümsmünster, im heutigen Oberösterreich, war dann die Premiere auf dem Gebiet der heutigen Republik Österreich. Die älteste Universität im modernen Sinn entstand 1088 in Bologna, dann folgte 1096 Oxford, 1348 Prag, erst 1365 kam Wien an die Reihe und 1386 Heidelberg.
Wer fördert in Österreich am meisten die Wissenschaften?
Ja, da würde ich sagen, die Akademie der Wissenschaften natürlich, dann auch zweifellos die öffentlichen Universitäten. Mit fast 200.000 Studierenden ist Wien etwa gleichauf mit Berlin heute, also der größte Universitätsstandort im deutschen Sprachraum. Die meisten jungen Menschen studieren an den öffentlichen Universitäten. Und die älteste Universität im deutschsprachigen Raum ist in Wien angesiedelt. Wir haben heute in Wien 9 öffentliche Universitäten, 8 Privatuniversitäten, 6 Fachhochschulen und 3 pädagogische Hochschulen. Dazu kommen noch weitere Studienangebote, die ich hier aus Zeitgründen nicht anführen möchte. Die EFH Campus Wien ist die größte Fachhochschule Österreichs. Ja, ich selbst habe an der Universität Wien studiert und an ihr das Doktorat erworben. Die Zahl der Studierenden lag im Wintersemester 1909 bei ca. 9.000 Studierenden. Heute sind es rund 85.000. Und unter den 30.000 Studierenden sind heute 120 Nationen vertreten. Also es gibt, da sieht man an diesen Zahlen, einen steilen Anstieg der Zahl der Studierenden. Internationalisierung, Globalisierung wird immer wichtiger. Wie gesagt, 120 Nationen sind unter den Studierenden an der Uni Wien allein vertreten. Die Unis, aber auch die Fachhochschulen produzieren natürlich Wissenschaftspodcasts, die herausragend sind. Wer regelmäßig diese Podcasts anhört, lernt bestimmt noch etwas Neues dazu.
Was halten Sie von Gamification?
Ja, was ist Gamification? Gamification soll Lernen so einfach und unterhaltsam machen wie ein Spiel. Das funktioniert aber meistens nicht wirklich. Das sogenannte Game-Based Learning braucht die Expertise mehrerer Disziplinen und die herzustellen, erweist sich in der Praxis als sehr schwierig, aber auch kostspielig. Es gibt Studien, man kann diese Studien sogar nachlesen an der hervorragend geführten Bibliothek der Hochschule hier in Eisenstadt, wo es zum Beispiel die MIT Technology Review gibt, die sich mit Gamification sehr intensiv beschäftigt hat.
Was ist derzeit die größte Gefahr für das Wissenschaftsbuch weltweit?
Ja, ich würde sagen, das ist die Fake-Mafia in der Wissenschaft. Es gibt sogar schon einen gleichnamigen Buchtitel dazu. KI-generierte Studien, also unter Anführungszeichen, bedrohen zunehmend zentrale Bereiche unseres öffentlichen Lebens. Sie werden von einer extrem geldgierigen Mafia mit Hilfe von KI-Tools produziert und Kundinnen und Kunden sind meist skrupellose Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die unter hohem Publikationsdruck stehen und sich auf diese Weise Beförderungen und Bonuszahlungen erschleichen. Wir leben heute schon in einer postfaktischen Gesellschaft, würde ich sagen, in der sich ganze Bevölkerungsgruppen in eigene digitale Informationsblasen zurückziehen. Es gibt immer weniger Raum für objektive Informationen.
Wie beurteilen Sie die Situation der Wissenschaftsvermittlung im Burgenland?
Ja, Burgenland. Also ich bin am 11.11.1955 in Eisenstadt geboren. Also ein Paradeburgenländer schlechthin. Es gibt bei uns wie in den anderen Bundesländern die traditionellen Vermittlungsformate, wie in ganz Österreich auch, etwa die Lange Nacht der Forschung, populärwissenschaftliche Vorträge auf Volkshochschulniveau bieten die Science Village Talks. Seit April dieses Jahres gibt es in der Person von Diplomingenieur Martin Sloklikovic einen neuen Forschungskoordinator des Landes Burgenland. Er ist zu kurz in dieser Funktion, um ihn und seine Tätigkeit verlässlich beurteilen zu können. Das vermag ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich kann nur jedem und jeder empfehlen, öfters in die Bibliothek nach Eisenstadt zu kommen. Die Fachhochschule Burgenland wurde umbenannt in Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dies am 14. November dieses Jahres, 2024. Und besuchen Sie diese Bibliothek. Sie wird hervorragend geführt von Magister Andreas Heberger, der mich jetzt interviewt. Und es gibt ein breites Angebot an wissenschaftlichen Publikationen, nicht nur auf Deutsch, sondern natürlich in vielen anderen Sprachen auch. Danke für das Interview.
Vielen Dank für das Gespräch.